So, es geht los. Ja, willkommen zum zweiten Vortrag hier im zweiten Block auf der Foskes 2023 hier in Berlin. Du hast es nicht weit gehabt hier. Der Tillmann Schmitz, der jetzt hier den zweiten Vortrag hält, ist hier von der Humboldt-Universität in Berlin, hat den Vortrag mit der Professor Dr. Tobia Lakes eingereicht, die ja hier die Konferenz organisiert mit uns, mit dem Foskes e.V. und stellt sein Forschungsprojekt vor, wo es um eine Covid-Studie geht. Ich bin gespannt.
Ja, nicht erschrecken. Ich habe genau bin noch nicht im Programm direkt drin. Wir haben das leider ein bisschen spät online erst merkbar machen können, dass ich quasi den Vortrag halte. Aber wenn Sie an Tobia Lakes explizit interessiert sind, sie hält in einer halben Stunde auch nochmal einen Vortrag zu Open Geodata in der Lehre. Aber genau, das soll jetzt Sie nicht daran hindern, hier auch dabei zu bleiben. Genau, weil jetzt geht's um Open Geodata, GIS-Software und Science am Beispiel einer räumlichen Covid-Studie. Genau, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geo-Institut in der AG Angewandte Geoinformationsverarbeitung und war jetzt vor allem ein Jahr lang Projektmitglied, wo wir uns hauptsächlich mit Covid-19-Daten auseinandergesetzt haben, zu denen wir aber gleich noch ein bisschen was sagen werden. Genau, paar einleitende Worte. Grundsätzlich, Open Science hat in den letzten Jahren an großer Bedeutung gewonnen, gerade auch in unserer Forschung, in der Abteilung. Und wenn wir uns das jetzt in Bezug auf Covid-19 nochmal genauer anschauen, spielen vor allem offene Geodaten, Software und ja der offene Zugang zu wissenschaftlichen Informationen eine wichtige Rolle. Das heißt, gerade für uns die räumlichen Analysen von Vulnerabilitäten, aber auch Risiken, aber auch gesundheitspolitische Maßnahmen werden vor allem in diesem Konglomerat aus Open Science Ansätzen viel genau beachtet. Und was ich jetzt kurz darstellen will, ist, dass wir anhand unseres forschenden oder laufenden Forschungsprojektes kurz mal darstellen, wie wir Open Science Ansätze versuchen zu implementieren und was es dabei aber auch schon für Herausforderungen und Chancen gibt. Nochmal einen kleinen Einblick in, was ist überhaupt Open Science? Grundsätzlich kann man sagen, es gibt jetzt keine feste Definition oder Operationalisierung dafür. Ich habe jetzt eine Definition mal gefunden von der Open Science AG aus dem Jahr 2014. Da heißt es, Open Science bündelt Strategien, Verfahren, die allesamt darauf abzielen, alle Bestandteile des wissenschaftlichen Prozesses über das Internet offen zugänglich nachnutzbar zu machen, sodass Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft gemeinsam zusammenarbeiten können und neue Erkenntnisse schaffen. Was diese ganzen Bestandteile des wissenschaftlichen Prozesses bedeuten, da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen. Aber vorher noch mal kurz, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch vielen geläufig, was bedeutet in dem Zusammenhang jetzt offen? Von der Open Knowledge Foundation ist offen so definiert, dass Wissen offen ist, wenn jede oder jeder darauf frei zugreifen, es nutzen und verändern, teilen kann, eingeschränkt höchstens durch Maßnahmen, die Ursprung und Offenheit des Wissens bewahren. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese ganzen Bestandteile des wissenschaftlichen Prozesses genauer gucken wollen, gab es diese Abbildung hier, die so ein bisschen die Dimension und die verschiedensten Prinzipien von Open Science versucht zu bündeln. Das sind ziemlich viele, die bei uns in verschiedensten Formen eine Rolle spielen. Für den Vortrag würde ich jetzt aber gerne nur auf die drei eingehen, also Open Source Software, Open Data und Open Access Publikationen. Ohne jetzt genau nochmal zu wiederholen, was das genau bedeutet. Weil ich glaube, nach so zwei Tagen Foskes, sind Definitionen jetzt nicht mehr so richtig wichtig. Deswegen vielleicht nochmal kurz darauf eingehen, wie wir das in unserer Forschung oder in unserer Abteilung auch hauptsächlich nutzen. In Bezug auf Open Data spielen eigentlich drei größere Quellen eine Rolle. Das heißt einmal offene wissenschaftliche Geodaten, die aus anderen Forschungsprojekten generiert werden, auf die wir auch Zugriff haben können, über Open Data Repositorien. Hier jetzt mal ein Screenshot, es gibt verschiedenste Journals, aber auch Verlage, die manchmal auch zur Bedingung machen, dass eigene Daten veröffentlicht werden bei der Publikation. Das ist hier ein Screenshot vom Verlag Nature, die verschiedenste Bereiche oder aus den verschiedensten Bereichen der Geowissenschaften Repositorien anbieten, wo Geodaten frei zur Verfügung stehen und runtergeladen werden können. Dann als zweites natürlich die öffentlichen Verwaltungen. Da gab es auch schon einige Vorträge hier auf der Foskes. Wir selber arbeiten halt viel im Studiengebiet Berlin und Brandenburg. Das heißt gerade Berlin-Brandenburg, die Open Data Policies, die da gefahren werden, sind für uns sehr hilfreich, weil wir genau die Daten ja, einfach runterladen, prozessieren und weiterverarbeiten können. Genau, das ist so die zweite Quelle. Und die dritte Quelle, was immer mehr kommt, sind gemeinschaftlich erstellte offene Geodaten, gerade von OpenStreetMap, genau, die auch häufig in Forschungsprojekten bei uns eine wichtige Rolle spielen. Dann zum zweiten Bereich, Open Source. Da eigentlich, ja, in unserer täglichen Arbeit nutzen wir viele Open-Source-Produkte aus dem Geobereich. Das werde ich jetzt auch nicht allzu vertiefen, aber wenn wir uns jetzt irgendwie mal die verschiedensten Anwendungen angucken, dann spielen gerade, klar, Desktop-Applikationen wie QGIS, aber auch räumliche Datenbanken eine große Rolle und natürlich die freien Programmiersprachen und die jeweiligen Pakete wie R oder Python. Genau, dann vielleicht hier nochmal ein paar mehr Worte dazu. Open Access, das beschreibt, dass wissenschaftliche Literatur kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich sein sollte, sodass Interessierte Volltexte lesen, herunterladen, kopieren und so weiter und so fort können, ohne finanzielle, gesetzliche und technische Barrieren. Und genau, in Vorbereitung auf den Vortrag habe ich mal geschaut, es gab eine Veröffentlichung, die sich quasi die verschiedensten Disziplinen angeguckt haben und geschaut haben, wie weit ist es da in dem Open Access Bereich, und gerade die Geowissenschaften gehören zu den Fächern, wo Open Access vergleichsweise weit verbreitet ist. Und wenn Sie das weiter interessiert, es gibt zahlreiche Open Access Journals aus den Geowissenschaften, es gibt zum Beispiel das Journal of Maps, das kannte ich auch noch nicht vorher, aber auch Applied Spatial Analysis and Policy. Und wenn Sie da selber noch mal ein bisschen mehr reingehen wollen, dann gibt es noch das Directory of Open Access Journals, wo man auch zahlreiche Publikationen aus dem Geo-Bereich findet. Genau, dann hier noch mal eine kleine Liste an, was sind eigentlich die Vorteile von Open Science. Die ist natürlich jetzt nicht vollständig, aber wir haben, genau, können uns damit auf jeden Fall auch identifizieren und finden das in unserer Arbeit auch wieder. Als ersten Punkt die Erhöhung der Transparenz und die Verbesserung der Qualität der Forschung. Also dadurch, dass die Daten offengelegt werden und gerade auch die Methoden, können andere ForscherInnen die Ergebnisse nachvollziehen und auch überprüfen und weiterentwickeln. Dann als zweiten Punkt die Erhöhung der Effizienz, was natürlich auch mit dem ersten Punkt, ja, zusammenhängt. Das heißt, wenn Daten und Methoden offen sind, können andere Personen die weiter nutzen, um Erkenntnisse zu gewinnen und somit auch häufig Forschung zu beschleunigen. Gerade die Datensuche ist natürlich auch immer häufig sehr, sehr zeitaufwendig. Durch verschiedenste Portale kann dann natürlich die Effizienz erhöht werden. Dann kann Zusammenarbeit gestärkt werden. Dadurch, dass man mehr Zugriff hat auf Daten, Methoden, kommt man, glaube ich, leichter auch mit Personen ins Gespräch, sodass gerade auch über Fachgrenzen hinweg Zusammenarbeiten möglich sind, sodass jetzt hier in dem Fall innovative Lösungen führen. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen. Genau. Und dann als letzten Punkt noch die Erhöhung der Sichtbarkeit und der Bekanntheit. Also wenn Publikationen offen sind und Daten offen sind, sind sie für ein breiteres Publikum zugänglich und können so auch die Sichtbarkeit der eigenen Forschung erhöhen. Genau. Dann jetzt nach dieser kleinen Einführung geht es im nächsten Block darum, was machen wir eigentlich in unserer täglichen Forschung oder der Covid-19-Forschung, damit wir dann nochmal kurz übertragen können, was diese einzelnen Open Science-Ansätze bei uns konkret bedeuten. Was wir machen, wir forschen im Berliner Bezirk Neukölln, den sieht man jetzt hier rechts in der Abbildung im Süden Berlins, so ungefähr, ich weiß nicht, Adlershof ist glaube ich hier so ein bisschen. Und wir haben ein Forschungsprojekt, das wir jetzt seit gut einem Jahr bearbeiten, wo wir das Ziel haben, dass wir Methoden der räumzeitlichen Datenanalyse entwickeln und anwenden, um die Covid-19-Pandemie letztlich, ja, auf einer ziemlich detaillierten räumlichen Ebene zu erfassen und zu analysieren. Und das Ganze findet dann gemeinsam mit dem Gesundheitsamt Neukölln statt, von denen wir letztlich dann die Covid-19-Daten bekommen. Und genau, das Ganze ist gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Jetzt nur ein ganz kleiner Ausblick auf, was wir gemacht haben. Also wir haben in einem ersten Schritt uns erstmal die Fallzahlenentwicklung über die verschiedensten Pandemiewellen angeguckt und dann vor allem versucht zu verstehen, welche Einflussfaktoren haben eine Rolle gespielt bei der Fallzahlenentwicklung und haben die quasi erstmal auf diese Zeitachse gebracht und haben dabei gemerkt, dass gerade die Implementierung von verschiedensten gesundheitspolitischen Maßnahmen eine große Rolle gespielt hat. Dann aber auch das Auftauchen von verschiedenen neuen Varianten, die Fallzahlen gerade jetzt hier in der vierten Welle, kann man das ganz gut sehen, massiv in die Höhe getrieben haben. Dann aber auch, dass die Immunität der Population vor allem durch Impfungen eine Rolle gespielt hat und dann letztlich auch die Saisonalität, also dass gerade im Sommer deutlich weniger Fälle aufgetreten sind. Und was man jetzt hier unten noch sehen kann, ist, dass die verschiedenen Altersgruppen natürlich auch im Berliner Bezirk Neukölln noch unterschiedlich betroffen waren. wobei jetzt gerade in der ersten Zeit die älteren Personen noch deutlich häufiger oder nicht häufiger, aber zumindest einigermaßen häufig betroffen waren, was dann ab der dritten oder ab der zweiten Welle, Ende zweite Welle, wo die Impfung gerade in den Prio-Gruppen der Älteren durchgedrückt wurde, dass da die Fallzahlen runtergegangen sind. Genau, dann aber natürlich jetzt hier im Foskis-Kontext die räumlichen Analysen vielleicht ein bisschen spannender. Was wir gemacht haben, ist dann auf der Nachbarschaftsebene in Neukölln die Fallzahlen uns mal räumlich angeschaut. Das heißt, wir haben hier die Planungsräume, also das sind Teile der lebensorientierten Welten, Räume in Berlin, aggregierte Fallzahldaten genommen und dann geschaut, wo in welchen Räumen die Betroffenheit höher war und das auch für die jeweiligen Pandemiewellen. Und dann haben wir noch räumliche Statistik genutzt, um letztlich Cluster zu identifizieren, signifikante Cluster, die jeweils ein hohes oder ein niedriges Risiko ausgegeben haben und das auch dann über die in dem Fall 6 verschiedenen Phasen hinweg. Da sieht man dann, dass gerade die Inzidenzen und die räumlichen Cluster heterogen verteilt waren, wobei gerade der Norden Neuköllns nochmal deutlich höhere Inzidenzen aufgewiesen hat als der Süden, wobei sich das auch nicht so pauschalisieren lässt, weil das auch gerade über die Zeit sich stark verändert hat. Man muss vielleicht auch dazu nochmal sagen, das kann man gleich nochmal ein bisschen besser sehen, dass gerade der Norden Neuköllns auch eine deutlich unterschiedliche Struktur in sozioökonomischen Variablen, bebaute Umwelt hat als der Süden, was dann genau in dem nächsten Schritt auch nochmal genauer analysiert werden soll. Dann inwiefern nutzen wir diese 3 Bereiche in unserer Forschung? Gerade wenn es um Open Data geht, nutzen wir zahlreiche umweltbezogene und sozioökonomische Daten auf Nachbarschaftsebene, um letztlich die Zusammenhänge mit Covid-19-Fällen zu untersuchen und gerade auch vulnerable Gruppen und Nachbarschaften zu identifizieren. Das kann man hier vielleicht nochmal ganz gut sehen, dass wir vor allem die Geodaten aus der Open Data Initiative der Berliner Verwaltung nehmen, also vom Amt für Statistik und für die Senatsverwaltung, Umwelt, genau, und so weiter und so fort. Und das ist jetzt alles erstmal auf einer deskriptiven Ebene. Wir sitzen aber gerade, oder eine Doktorandin sitzt auch noch gerade an einer weiteren Studie, wo sie sich genauer verschiedenste weitere Variablen noch anschauen will und den Zusammenhang auf Nachbarschaftsebene mit den Covid-19-Fällen anguckt. Genau, das heißt, was wir jetzt erstmal gemacht haben, ist, wir haben uns die bebaute Umwelt angeguckt, wo man ganz gut sehen kann, dass gerade der Norden Neuköllns deutlich dichter bebaut ist als jetzt zum Beispiel der Süden. Dann aber auch hier die Populationsdichte, wo der Norden deutlich dichter besiedelt ist als der Süden, sozioökonomische Statusindizes und dann auch die Altersverteilung. Genau. Als zweiten Bereich haben wir dann auch adressgenaue Informationen aus OpenStreetMap genutzt. Jetzt in dem Fall ist es nur eine kleine Abbildung, wo wir Points of Interest gemappt haben, das auch auf unsere Nachbarschaftsebenen aggregiert haben, mit denen wir dann auch unsere Variablen und die Modelle füttern können. Dann darüber hinaus haben wir auch noch viele Covid-19-bezogene Daten auf täglicher Ebene bezogen vom Landesamt für Gesundheit und Soziales. Genau, die haben einen täglichen Covid-19-Bericht veröffentlicht, was zwar immer auf Bezirksebene war, was für uns jetzt auf Neukölln-Ebene nicht so ganz spannend war. Aber was für uns vor allem spannend war, war diese Anteile der besorgniserregenden Virusvarianten, sodass wir auch nachvollziehen konnten, wo in Berlin welche Variante dominant war. Genau, dann zu dem Bereich, wie sieht es mit unseren eigenen Daten aus? Wir können aus datenschutzrechtlichen Gründen diese nicht veröffentlichen. Was wir aber machen, ist, dass wir die entscheidenden Ergebnisse mithilfe eines interaktiven Visualisierungstools bereitstellen, sodass weitere NutzerInnen eine eigenständige Exploration selber durchführen können. Das ist jetzt nur ein kleiner Screenshot von dem, was wir vorhaben. Also das wären zum einen die Fallzahlenentwicklung für die verschiedenen Altersgruppen über die Zeit und dann hier auch nochmal die räumliche Analyse mit den Clustern und den räumlichen Spatial Scan Statistics Ergebnissen. Genau, dann selber nutzen wir viele Open Source Quellen, QGIS, R, Python, haben jetzt gerade für die Visualisierung das Paket Shiny genutzt, was für uns erstmal ganz, ganz praktisch war. Was wir dann gemacht haben oder was wir gerade in der Vorbereitung sind, dass wir den Code zur Datenaufbereitung und Datenanalyse mit der Veröffentlichung bereitstellen, und dann jetzt nicht der Öffentlichkeit, aber zu uns, für uns zumindest die Methoden und Daten so in einem projektinternen Wiki aufbereiten, dass das sowohl für neue Projektmitglieder sehr schnell abrufbar ist, aber auch auf andere Forschungsprojekte, die natürlich auch noch kommen werden, übertragbar sein kann. Open Access, ja, wir versuchen natürlich mit unserem Forschungsprojekt den offenen Zugang so weit wie möglich zu ermöglichen. Unsere Publikationen werden dann letztlich frei zugänglich sein. Und man muss auch nochmal dazu sagen, wir haben auch von zahlreichen weiteren Publikationen profitiert, die frei zugänglich sind. Gerade zu Beginn der Pandemie wurden viele Veröffentlichungen, viele Daten sehr schnell zur Verfügung gestellt. Und das glaube ich bis heute auch noch. Jetzt hier auf der rechten Seite ein kleiner Screenshot vom Verlag Elsevier, der genau ein Beispiel dafür ist. Dann zum Abschluss nochmal eine kleine Diskussion. Also es gibt natürlich auch gleichzeitig Herausforderungen, die uns da auch begegnet sind. Wenn wir uns jetzt hier Open Data angucken, haben wir häufig einen Leistungsdruck auch in der Wissenschaft. Das heißt, wenn man sich dafür entscheidet, zum Beispiel Daten oder auch Quellcode früh zu publizieren, kann das auch zu einem Konkurrenzkampf führen, der natürlich auch nicht immer förderlich ist in der eigenen Forschung. Dann ein Problem, was auch häufig auftritt, ist, dass es noch eine unübersichtliche Möglichkeit gerade an Wissenschaftsplattformen gibt zum Datenteilen und auch die unterschiedlichen Anforderungen an verschiedenste Datenformate. Dann auch die Menge an Daten, also wenn man selber einfach sehr viele Daten hat, das ist jetzt in unserem Projekt nicht so der Fall, aber wenn gerade andere Projekte mit sehr vielen Daten unterwegs sind, müssen die auch erstmal in eine gewisse Form gebracht werden. Das heißt, der Aufwand für die eigene, für den Forscher oder Forscherin ist einfach sehr hoch. Genau, um dem aber auch so ein bisschen zu entgegnen, gibt es auch schon gerade für dieses gemeinsame Datenteilen und Datenplattformen und diesen Aufwand verschiedenste Checklisten. Hier ein Beispiel, Towards the Geoscience Paper of the Future, was ja eigentlich eine ganz gute Anleitung sein kann, wo man gerade den Bereich von Data, Software und Methoden ganz gut für sich einmal durchexerzieren kann. Dann ein großer Punkt, der für uns auch herausfordernd ist und oder war und ist, ist der Datenschutz. Gerade wenn es um Gesundheitsdaten geht, also bei personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten, hier kann es da zu Problemen kommen, weil die nicht immer veröffentlicht werden können. Und da gibt es aber häufig dann fehlendes Wissen oder wenig pragmatische Lösungen, wenn es um datenschutzkonforme Präsentation oder Nutzung geht. Also es gibt ja Möglichkeiten, dass man Repositorien sichert oder auch Methoden der Anonymisierung verwendet. Aber was wir gemerkt haben, dass viele Personen da ein bisschen vor zurückschrecken und sagen, den Aufwand will ich mir nicht unbedingt machen. Dann noch, wenn es darum geht, die Daten weiterzuverwenden, passiert das häufig auf aggregierter Form oder in nicht personenbeziehbarer Form, wobei dann Probleme wie zum Beispiel das Modifiable Area Unit Problem auftreten können, also dass wenn wir quasi auf Daten auf verschiedenen Aggregationsebenen bereitstellen, dass wir unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Genau, die Zeit läuft, deswegen gehen wir jetzt nochmal schnell hier durch. Genau, gerade der Aufwand ist zu Beginn des Projektes, kann problematisch sein, weil natürlich da viele verschiedene andere Probleme auch auftreten oder viel Neues ist, sodass wenn man direkt an Open Source oder Open Data zu Beginn eines Projektes denkt, dass das vielleicht möglicherweise eher in den Hintergrund rutscht. Da versuchen wir dann aber übertragbare Strukturen zu schaffen. Das heißt, wir haben einen GitHub-Account, Wiki, Ordnerstrukturen, die wir dann auf die Projekte jeweils übertragen können, sodass gerade diese zu Beginn eines Projektes der Aufwand nicht allzu groß ist. Und dann immer die Frage, wie können wir Informationen und wie können wir diesen Gedanken irgendwie implementieren, damit Daten geteilt werden? Also soll das Ganze verpflichtend sein? Wie können wir Anreize schaffen? Und als guten oder als letzten Punkt noch, wie können wir auch diesen Gedanken von Open Data und Open Source in der Lehre frühzeitig adressieren und einbinden? Aber dazu dann auch mehr in dem Vortrag von Tobias Larkes. Genau, als kleines Fazit, Open Science umfasst letztlich zahlreiche Dimensionen, die gerade auch in unserer Forschung eine große Rolle spielen, wobei wir gesehen haben, dass viele Open Science Ansätze Informationsversorgung verbessern kann und uns auch neue Forschungsansätze ermöglicht hat. Dann, ja, wenn man Open Science Dimensionen oder Ansätze etablieren will, erfordert das letztlich eine Veränderung von Strukturen und Prozesse, aber auch vor allem Haltung. Und letztlich sind Ressourcen notwendig für die Bereitstellung von Open Data, Software und Publikation. Und da denken wir, dass gerade die Ausbildung oder das frühzeitige Abholen von Personen oder auch Informationen über Good Practice-Beispiele oder entsprechender Workflows entscheidend sind. Gut, dann war es von mir und danke.
Ja, herzlichen Dank, Tilman, für deinen tollen Vortrag. Und ich denke, es wird auf jeden Fall auch klar, wie wichtig das ist, schon in der Lehre frühzeitig dieses Wissen zu vermitteln. Und ich denke, da seid ihr ja hier wirklich sehr gut dabei. Ja, es gibt auch Fragen. Einerseits im Chat haben wir Fragen und natürlich hier im Raum sicherlich dann auch. Und erstmal eine Frage nochmal, wie groß ist denn dieses Team, was jetzt zum Beispiel an diesem Forschungsprojekt arbeitet und aus welchem Stadium in der Karriere kommen die denn da?
Also genau, das war ein ganz kleines Projekt. Also ich glaube, die DFG hat gerade zu Beginn der Corona-Pandemie sehr viele kleine Projekte gefördert. Das heißt, wir hatten mich als 50%-Stelle. Dann haben wir noch eine Person, die damals bei der Gesundheitsberichterstattung in Mitte gearbeitet hat. Die ist auch noch dabei. Und eine studentische Hilfskraft und dann Tobias. Also wirklich, ich würde sagen, überschaubar, aber genau.
Okay, und meinst du denn, wenn ihr im anderen Bundesland gewesen wärt, mit anderen Status in Sachen Open Data, wäre das dann schwieriger gewesen? Oder?
Kann ich schwer sowas direkt zu sagen. Wir merken das halt sehr lokal. Wir arbeiten mit dem Gesundheitsamt in Neukölln zusammen und die, also genau, allein in Berlin gibt es ja dann für jedes Bezirks ein Gesundheitsamt und da gab es schon verschiedenste Herausforderungen. Deswegen kann ich mir das gerade überhaupt nicht vorstellen, wie das auf Bundeslandebene funktionieren soll. Aber.
Gut, jetzt gibt es hier eine Frage. Gibt es eine Verknüpfung von Open Science zu NFDI for Earth und werden zukünftig Open Science Daten in der Geodateninfrastruktur Deutschland bereitgestellt? Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Vielleicht,
wenn ja, NFDI, ich glaube, das ist die nationale Forschungsdateninfrastruktur für verschiedenste Bereiche. Also ich weiß, dass das auf jeden Fall für Gesundheitsdaten läuft. Die sind meistens auf personenbezogener Ebene. Genau, also wir haben jetzt da direkt nicht allzu viel mit zu tun. Deswegen, glaube ich, kann ich da einfach auch gar nicht so viel zu sagen.
Und die Daten, dass die deutschlandweit bereitgestellt werden?
Naja, genau. Also die Daten gibt's ja deutschlandweit auch. Covid-Fälle, ich glaube, auf Landkreisebene. Was bei unserem Projekt halt so besonders ist, dass wir sie halt auf Nachbarschaftsebene haben und so nochmal kleinräumige Analysen durchführen können. Ich glaube, es gibt andere deutsche Städte wie, glaube ich, Essen, Duisburg, München, wo auch Kooperationen mit Gesundheitsämtern laufen, wo auch kleinräumige Analysen durchgeführt werden, aber dass das deutschlandweit passiert, ich glaube, da müsste man diesen Flickenteppich an Gesundheitsämtern irgendwie unter einen Hut bekommen. Zusammenknüpfen.
Ja, dann schauen wir mal hier in den Raum. Hat jemand noch eine Frage an den Tilman Schmidt? Vorne, ja, einen Moment. Das Mikro wandert rüber.
Ja, hallo. Genau, Stefan Bartel, mein Name, auf dem Bezirksamt Neukölln. Ich hatte das ein bisschen am Rande mitbekommen. Und natürlich hat man auch die ganze Diskussion um die Plattform wie SORMAS, die eigentlich eingeführt worden sollten. Ich kann es jetzt SORMAS, die Abkürzung, nicht komplett aussprechen, aber es ist auch Open Source basiert. Da wäre jetzt die Frage, da gibt es ja auch Kartenvisualisierung und Analyse-Tools. Jetzt wäre die Frage, ob man die beiden Sachen oder ihre Arbeit damit miteinander verknüpfen könnte, um das vielleicht zu stärken.
Genau, also vielleicht nochmal zum Hintergrund. SORMAS ist eine Plattform, die, glaube ich, auch vom RKI mitentwickelt wurde. Und das ist, glaube ich, im Bezirk Berlin ganz spannend, weil am Anfang wurden Fallzahlen, glaube ich, auf Papier gesammelt und dann irgendwann in ein digitales System übertragen. Und dann wurde dieses SORMAS-System eingeführt. Genau, und das aus diesem System haben wir auch die Daten direkt bekommen. Und dadurch, dass ich glaube oder weiß, dass viele verschiedenste Gesundheitsämter SORMAS nutzen, wäre das auf jeden Fall eine gute Idee, quasi da Workflows so einzubauen, um direkt auch in so eine Analyse reinzugehen. Weil ich meine, die Daten oder die Ergebnisse, die wir jetzt erarbeiten, werden ja auch direkt ans Gesundheitsamt zurückgespielt. Also so, das wäre, oder damit zum Beispiel kleinräumig irgendwie Präventionsmaßnahmen getroffen werden können. Und wenn man das schafft, auf so einer, ja, zu implementieren und das anderen Gesundheitsämtern zur Verfügung zu stellen, Wäre auf jeden Fall sinnvoll, ja.
Gut. Ja, dann kommen wir jetzt zum Ende. Herzlichen Dank nochmal an Tilman Schmitz für den tollen Vortrag.